Wir wollen noch zusammen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du jetzt hier bist und dass du uns siehst mit unseren Gedanken, mit dem, wie wir sind. Und wir bitten dich, dass du ja jetzt hier bist und in unsere Herzen sprichst. Amen. Unser Alltag ist laut und hektisch. Wir sind ständig unterwegs, gedanklich, und ein Termin jagt den nächsten. Ohne Kalender geht es nicht. Und der war auch in den letzten Wochen voll, trotz Kontaktsperre und trotz Wegfall der Präsenzveranstaltung hier im evangelischen Treffpunkt. Der heutige Sonntag hat sein eigenes Thema, einen klaren Schwerpunkt. Dieser Schwerpunkt bringt ein deutliches Gegengewicht gegen meinen und unseren täglichen Wahnsinn, die Hektik, den vollen Terminkalender, das ständige Unterwegssein. Rogate, so nennt sich dieser kirchliche Sonntag. Rogate ist lateinisch und bedeutet betet. Ein Imperativ, ein Appell, ein Aufruf, eine Aufforderung, betet. Nur, wie kann das gelingen? Genau darum geht es in meiner Predigt. Wie kann es uns gelingen, unseren hektischen Alltag zu durchbrechen und zu verlassen und in Ruhe anzukommen bei Gott? Grundlage für meine Predigt ist der Text, den wir eben gehört haben in der Schriftlesung. Er ist ein Teil der längsten Predigt, die wir von Jesus überliefert haben. Er ist ein Teil der sogenannten Bergpredigt, einer der wohl bekanntesten theologischen und ethischen Reden Jesu. Aufgezeichnet in Matthäus Kapitel 5 bis 7. Und weil es in meiner Predigt nicht nur theologisch und schon gar nicht theoretisch bleiben soll, sondern ganz praktisch werden soll, werde ich mich auf einen Vers beschränken, und das ist der Vers 6. Da steht: Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das, was Jesus hier sagt in diesem Vers, ist eine ganz praktische Anleitung zum Gebet. Hier geht es wirklich um die Praxis. Wenn du betest, dann mach es so und so und so. Also Praxis pur. Also ich beschränke mich auf Vers 6, und dieser Vers beantwortet genau die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Wie kann es uns gelingen, unseren hektischen Alltag zu verlassen und in Ruhe anzukommen bei Gott? Und ich habe dazu drei Punkte: Gebet, Zimmer, Abstand. Also zuerst Gebet. Am Montag saß ich im Auto und dachte über diesen Bibelvers nach. Hatte eine längere Tour, und dann ist mir plötzlich aufgefallen, dass hier in diesem Vers ganz kurz, ganz knapp eine Definition drin steht, was eigentlich Gebet ist. Und dabei geht es eigentlich nur um zwei Aussagen im Text und ein Wort, das sich verändert. Die erste Aussage lautet: Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Wenn wir beten, dann sprechen wir ja mit einem Gott, den wir nicht sehen können. Er ist unseren Augen verborgen, nicht sichtbar. Und wir schließen die Augen beim Gebet und wir konzentrieren uns auf Gott, von dem wir glauben, dass er da ist. Unsichtbar. Das ist unser Glaube. Wir beten zu Gott, er bleibt aber im Verborgenen. Dieser Vers oder dieser Teil, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, das ist irgendwie unfassbar, finde ich. Schwer zu verstehen. Jakob, ein Mann aus dem Alten Testament, macht irgendwann genau diese Entdeckung, ja, dass Gott verborgen ist und trotzdem da. Im Schlaf, in einem Traum, erlebt er Gottes Wirken. Gott schaltet sich ein in seine Träume. Und als Jakob erwacht, hat er Folgendes erlebt. Er beschreibt das in 1. Mose 28. Jakob erwachte aus dem Schlaf und rief: Wahrhaftig, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Und auch wenn wir das mit unserem Verstand nicht fassen können, genau das ist es, was wir Christen glauben. Gott ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen und auch wenn er unsichtbar ist, auch wenn er im Verborgenen ist. Er ist da. Das ist die erste Aussage über Gebet, eine erste Definition. Gott ist da, auch wenn wir ihn nicht sehen. Die zweite Aussage lautet: Dein Vater, der auch das Verborgene sieht. Gott ist im Verborgenen, aber er sieht auch das Verborgene. Auch das ist unser Glaube. Wir glauben, dass der Gott, der unsichtbar ist, uns sieht. Er hat die Macht und die Möglichkeit, uns zu sehen. Und zwar nicht nur äußerlich, sondern meine ganze Person, mein Inneres, meine Persönlichkeit, meine Geschichte, meine Prägung, meine Sehnsüchte, meine Ängste, meine Fehler, meine Stärken, meine Begabung, meine Schuld, mein ganzes Leben. Alles. Er sieht mich. Viele Personen in der Bibel beschreiben das. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Eine Frau namens Hagar erlebt das. Es gab Streit in der Familie. Der Mann lässt sie mit ihren Gefühlen allein und sie flieht ins Niemandsland. Irgendwohin, wo sie keiner kennt und keiner findet. Innerlich am Ende, völlig fertig, begegnet ihr Gott auf wundersame Weise. Und danach steht für sie eindeutig fest, ja, was sie dann in folgenden Worten ausdrückt: Du bist ein Gott, der mich sieht. Der König David beschreibt Jahrhunderte später genau mit diesem Bewusstsein oder schreibt ein Lied, einen Psalm. Er schreibt: Herr, du erforschst, du durchschaust mich, du kennst mich bis auf den Grund. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, du kennst meine Pläne von ferne. Ob ich tätig bin oder ausruhe, du siehst mich. Jeder Schritt, den ich mache, ist dir bekannt. Noch ehe ein Wort auf meine Zunge kommt, hast du, Herr, es schon gehört. Von allen Seiten umgibst du mich, ich bin ganz in deiner Hand. Dass du mich so durch und durch kennst, das übersteigt meinen Verstand, es ist mir zu hoch, ich kann es nicht fassen. Wir Christen glauben das, dass Gott unser Verborgenes sieht, dass Gott mich sieht, dass Gott ein Gott ist, der mich sieht. Zwei Aussagen über Gebet, fast wie eine Definition über Gebet. Gott ist im Verborgenen, aber er ist da. Gott sieht das Verborgene, er sieht mich. Der ganze Satz lautet dann so: Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Dann ist noch die Frage, was bedeutet dieser letzte Teil? Wird dich dafür belohnen? Was ist damit gemeint? Ich verstehe das so. Wenn ich bete mit dem Bewusstsein, dass Gott wirklich da ist und er mein Gebet hört, und ich weiß, dass er mein Leben sieht und ich ihm wichtig bin und er mich liebt und er sich um mich kümmert, all das, dann ist diese Beziehung, die dann entsteht, wie eine Belohnung, wie ein wertvolles Geschenk. Die Belohnung, die hier im Vers auftaucht, ist die Beziehung zu Gott. Und die tut mir gut. Gott hört mir zu und ist mir nah. Und das macht mein Leben reich. Das bedeutet, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das Problem ist unser Alltag. Ich bin bei meinem zweiten Punkt, mein Zimmer. Zu erleben, dass Gott gut tut, passiert nicht von alleine, weil Es fällt uns schwer, den Alltag einfach hinter uns zu lassen. Aber wir kriegen im Text zwei Hilfen mit, damit das gelingt. Die erste Hilfe hat etwas mit dem Ort zu tun, wo wir beten. Jesus sagt in dem Vers, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer. Und dort sollst du dann mit Gott sprechen. Dort in deinem Zimmer sollst du beten. Also, es geht hier um das eigene Zimmer, um einen eigenen Ort, einen Platz, der mein Ort ist, der mir eigen ist, an dem ich zu Hause bin. Und ich denke, das ist schon mal erstaunlich, finde ich, weil natürlich glauben wir Christen, dass wir Gott immer und überall treffen und mit ihm reden können. Aber hier an dieser Stelle im Text erfahren wir, dass Jesus der Ort für das Gebet irgendwie nicht gleichgültig war, sondern er wird hier benannt. Dein Zimmer, mein Zimmer. Anscheinend ist der Ort des Gebetes nicht egal, wenn es darum geht. Ja, in unserer hektischen Zeit, in unserem hektischen Alltag anzukommen bei Gott im Gebet. Es scheint so, dass der Ort mir helfen kann, schneller und leichter zu beten. Also es lohnt sich hoffentlich, so sagt Jesus hier, für mein alltägliches Gebet einen wirklich eigenen Ort zu wählen und zu haben. Und nicht nur eben irgendein Zimmer, sondern mein Zimmer. Was ist daran besonders? Mein Zimmer ist ein Ort, bei dem ich zu Hause bin, bei dem ich alle meine Masken ablegen kann, ungeschminkt oder ohne Druck sein kann, wie ich bin. Ein Ort, der zu mir gehört, der mir vertraut ist, den ich kenne. In diesem Ort liegt eine große Chance, bei Gott anzukommen im Gebet. Was Jesus hier meint, glaube ich, ist, ich brauche einen Ort, an dem ich Gott immer treffe im Gebet. Das kann mein Zimmer sein, das kann aber auch ein Ort sein, der mir so bekannt und so vertraut ist wie mein eigenes Zimmer. Das kann auch ein Platz in meinem Zimmer sein. Der Sessel in der Ecke am Fenster, der Stuhl am Schreibtisch, wo mein Tagebuch liegt vielleicht und meine Bibel. Das kann auch ein Weg sein, im Wald, im Park, eine Bank am See. Und dieser Ort ist dann der Ort, an dem ich Gott treffe. Auch wenn ich Gott natürlich überall treffen und mit ihm reden kann. Aber dieser Ort ist dann sozusagen mein Gebetsort. Und wenn ich mich in den Sessel setze und diesen Weg gehe, dann ist mein Gebetssessel und mein Gebetsweg mein Ort, an dem ich immer bete. Das scheint Jesus hier ungeheuer wichtig zu sein. Und es scheint uns helfen zu können, wenn es darum geht, im Alltag beten zu können. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer. Dieses eigene Zimmer, dieser Ort, der scheint etwas auslösen zu können. Und zwar, ich sitze in meinem Sessel, auf meiner Bank, ich gehe auf immer diesen Weg und ich bin dann automatisch in einer Gebetshaltung drin. So meine inneren Antennen stehen auf Gebet sozusagen. Jesus wünscht sich hier, dass dieses Zimmer ein Ort ist, an dem mein Inneres, mein Bewusstsein sofort reagiert, umschaltet und wahrnimmt, hier treffe ich Gott. Hier bete ich. Wie wäre es also, Frage an dich, wenn es deinen Ort gäbe, ja, der für das Gebet mit Gott reserviert ist? Wie wäre es, wenn du diesen Ort hast und dort immer Gott triffst im Gebet? Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu. Ich bin bei meinem dritten und kürzesten Punkt: Abstand. Jesus scheint der Abstand von meinem Alltag wichtig zu sein. Der Text nennt ja gleich zwei Schritte dafür. Den ersten hatten wir eben schon: Geh in dein Zimmer, geh raus aus der Öffentlichkeit, aus deinem ständigen Unterwegssein, aus deinem Alltag, aus deiner Geschäftigkeit. Geh in dein Zimmer. Raus. Das ist der erste Abstandsschritt. Und das Zweite, was Jesus in diesem Vers sagt, ist, mach die Tür zu. Also nicht nur der Ortswechsel ist wichtig, sondern wir sollen dann auch noch zusätzlich eine Barriere schaffen. Schließ die Tür zu. Und was ich daraus lese und höre, ist, dass das Gebet mit Gott mit einem wirklichen Abstand von unserem Alltag verbunden ist. Mit einem bewussten Rückzug. Mit einer räumlichen und aktiven Trennung von dem gewöhnlichen, von unserem geschäftigen Alltag. Also man könnte auch sagen, dass wir wirklich auf Pause schalten sollen, innerlich und äußerlich. Und das macht eigentlich super viel Sinn, dass das Jesus betont, weil genau an dem Punkt habe ich die größten Schwierigkeiten, wenn es um das Thema Gebet geht. Es fällt uns eben gerade schwer, Abstand zu bekommen von unserem ständig beschäftigt und unterwegs sein. Es fällt uns schwer, gedanklich nicht immer weiter zu denken und Sorgen hin und her zu schieben. Es fällt uns ja manchmal sogar schwer, körperlich zur Ruhe zu kommen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Barrieren schaffen, innerlich und äußerlich, damit es uns wirklich gelingt, so eine Oase oder Insel der Ruhe und des Gebetes im Alltag zu haben. Um wirklich auszusteigen aus unserem Hamsterrad. Innerlich auch unsere Gedanken sortieren zu können. Weil es uns so schwer fällt, müssen wir zusätzlich zu dem "Geh in dein Zimmer" Barrieren schaffen, damit es uns am Ende wirklich gelingt, bei Gott anzukommen im Gebet. Dieses Tür zu kann natürlich wirklich bedeuten Tür zu. Wenn ich in einer WG wohne zum Beispiel, dass ich dann wirklich die Tür zumache. Oder wenn ich als Ehepaar auch einmal alleine sein will mit meinem Gott, dass ich mich auch dann zurückziehe und die Tür zumache. Aber oft wird es nicht reichen, nur die Tür zuzumachen, sondern ich muss vielleicht auch sagen zu dem anderen, ich will jetzt einfach mal Ruhe haben. Für 15 Minuten, für die nächste halbe Stunde, was auch immer. Und eine weitere Barriere wäre, dass man das Handy ausmacht oder das Telefon auf stumm schaltet und sich so innerlich und auch von den Umständen her sagt, jetzt ist die Tür zu. Und dazu wäre es auch nötig, dass auch nichts anderes mein Gebet unterbricht. Zum Beispiel, dass das Essen fertig ist. Oder dass ich gleich den nächsten Termin habe. Also Tür ist meiner Meinung nach noch viel weiter gefasst, als nur die Tür zuzumachen. Es geht darum, sich eben bewusst und aktiv diese Zeit zu nehmen und zu reservieren für Gott und die Begegnung mit ihm. Und wenn ich das mache, ganz bewusst, ganz aktiv, dann kann das passieren, was hier in Vers 6 angedeutet ist, nämlich, dass es mir gelingt, anzukommen bei Gott. Und das wird mir gut tun. Ich fasse zusammen. Wenn ich in mein Zimmer gehe, an diesen eigenen, ganz persönlichen Gebetsort, alles ausschalte, was mich ablenkt, also alle Türen zumache, und dann zu dem Gott bete, der im Verborgenen ist und der mein Verborgenes sieht, dann kann das für mich zu einer großen Kraftquelle im Alltag werden. Aber das bedeutet aktiven Rückzug, Kreativität und ein Stück weit Disziplin. Ich bin überzeugt, wer Gott treffen will im Gebet, dem gelingt das auch. Letztens habe ich einen weisen Satz gehört. Wer will, der findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe. Deshalb, wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer, schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Gott segne dich dabei. Amen.